Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Je mehr Musik, desto weniger FPÖ.
Gast dieser Ausgabe der Zeitgespräche ist ein Weltstar, Martin Grubinger. Seine Musik hören wir als Intro der Zeitgespräche, die er uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Martin Grubinger war einer der bekanntesten Schlagzeugvirtuosen der Welt und wird von der nationalen und internationalen Presse als unvergleichlich apostrophiert. Er gilt als Jahrhundertmusiker. Zu Beginn des heurigen Jahres hat er mit einer Superband am Wiener Rathausplatz das Johann Strauss-Jahr 2025 eingetrommelt. Heute bei den Zeitgesprächen einer der großartigsten Künstler unseres Landes, Martin Grubinger, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du Zeit gefunden hast. Wenn man da recherchiert, was an zu Martin Grubinger sozusagen da alles entgegenkommt, Schlagzeuger, Multi-Percussionist, Komponist, Moderator, Kolumnist, Dozent, App-Entwickler und irgendwann hörst du jetzt mein Schlagzeug auf, habe ich gelesen.
Letztes Jahr, 2024. Als ich 40 geworden bin, habe ich meine Schlagzeugkarriere beendet und widme mich neuen Dingen.
Wir haben es ein bisschen heute so dekoriert, dass da im Hintergrund, das glaube ich gehört den Wiener Symphonikern, die dich auch sehr, sehr schätzen. Das haben wir bei einem unserer vorigen Gespräche auch schon mitbekommen. Du hast eine großartige Karriere, du hast Konzerthäuser in der ganzen Welt gefüllt. Wie bist du überhaupt zu dem Metier gekommen?
Durch meinen Vater, der war oder ist leidenschaftlicher Schlagzeuger.
Ja.
Der hatte das große Glück, 1957 geboren, als einer der ersten nach den Bildungsreformen der Ära Kreisky als Arbeiterbub an ein Gymnasium gehen zu dürfen.
Ja.
Und dort am Gymnasium.
In Salzburg.
Ja. Und dort am Gymnasium hatte der einen ganz aufregenden Musiklehrer offensichtlich, der ihn motiviert hat, Musik zu machen. Mein Vater ist doch ein spätberufener Musiker, der ist mit 18, 19 dann erst zum Instrument gekommen und dann durfte der am Mozarteum in Salzburg Schlagzeug studieren. Und diese Faszination hat er an mich weitergegeben. Und ich habe dann schon als Dreijähriger Schlagzeug gespielt. Ich bin vor allem im Schlagzeug aufgewachsen. Bei uns war das Instrumentarium immer daheim. Wir haben das überall stehen gehabt, in der Kuchel, im Wohnzimmer, dann in einem eigenen Überzimmer. Und er hat mich eigentlich von Anfang an so richtig gecoacht. Und so bin ich eigentlich mit Schlagzeug aufgewachsen, wie jemand, der Sprache lernt oder zum Anfang lernt, wie er Messer und Gabel halt.
Was muss man denn so an Theorie lernen, damit man das Schlagzeug auch wirklich gut beherrscht?
Das Wichtigste ist, dass man motorische Fähigkeiten hat. Das heißt, wenn jetzt jemand uns zuschaut und der zum Beispiel rechts 16tel macht und links Triolen, dann ist man quasi geboren, das Schlagzeug sein, weil dann kann man die Dinge quasi schon trennen.
Ja.
Und das ist etwas, was gut Voraussetzung ist. Ansonsten ist es wie überall. Leidenschaft,
Begeisterung.
Eine gewisse Disziplin und die Liebe zum Instrument. Aber Musik machen kann jeder und jede.
Absolut. Die gute Einstellung, die Liebe zu dem, was man tut, ist überhaupt ein Lebensgrundsatz. Ja.
Das ist bei allem, was man macht, oder? Ich sage das auch zu meinem Sohn, der ist 14, kämpft ein bisschen mit Mathe. Sage ich, du, wenn es da wirklich taugt, dann wirst du sehen, dann werden die Noten auch besser.
Wie geht es mit Joni am Schlagzeug?
Der spielt. Gern. Allerdings, ich bin, glaube ich, nicht so gut ein Lehrer wie mein Vater.
Ja.
Weil mein Vater, der war ein richtig guter Pädagoge. Ich bin aber ein bisschen ungeduldig.
Ja, ja.
Deswegen spielt mein Sohn lieber mit unserer neuen App und spielt dort Schlagzeug.
Aber du hast die Bildungsreformen ihrer Kreisky angesprochen, das Mozarteum. Mozarteum ist schon eine ganz tolle Einrichtung in Österreich. Ne?
Ja. Man muss sagen, wir haben in Österreich das Glück, dass wir mit den Musikunis, sei es Wien, sei es Salzburg, also den drei großen Bundesunis, aber auch die MUG hier, also die Musikuniversität der Stadt, einfach zu den Besten gehören.
Ja.
Ja, weltweit. Das sind echte, im besten Sinne Elite-Unis.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass ich eben eine Professur in Salzburg an Mozarteum im Fach Schlagzeug führen darf und merke heute.
Das magst du aber weiter, oder?
Das mache ich weiter. Die kommen halt aus der ganzen Welt und wollen bei uns sozusagen den Feinschliff bekommen und ich denke, das ist was zum Musikland Österreich gut passt.
Und schaust du da in eine klassische Richtung?
Total, ja. Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen eine ganzheitliche Ausbildung als Schlagzeuger hat. Wenn wir jetzt mal durch die Musikstilrichtungen gehen, da haben wir natürlich die klassische Musik. Tango, Salsa, Samba, Afro-Cuban, Jazz, Funk, Pop, Fusion. Und wenn man jetzt sozusagen einige dieser Genre überblickt, muss man sagen, das Schlagzeugduo ist überall wichtig.
Ja.
Kein Wiener Ball ohne ein Schlagzeug.
Das geht nicht.
Kein Horst-Konzert ohne Schlagzeug. Ja. Keine Sinfonie von Gustav Mahler ohne Schlagzeug.
Ja.
Insofern spielen wir eine Rolle.
Wir haben Musiker da gehabt von den Wiener Symphoniker gesagt, der Mahler Nummer 1 und so weiter.
Absolut.
Ist
sehr wunderschöne Musik.
Ja, absolut. Du, jetzt steht da in der Biografie, steht da auch Moderator, Kolumnist, Komponist. Wie schaut es mit dem Komponieren an?
Ja, habe ich teilweise gerne gemacht, mache ich immer wieder mal, aber nur im kleinen Maßstab. Ich bin kein großer Meister des Komponierens wie ein Friedrich Zerher oder eine Olga Neuwirth. Oder
du bist aber noch jung.
Ich bin nur jung, aber wahrscheinlich fehlt mir ein bisschen das handwerkliche Geschick, um ein Komponist bester Qualität zu sein.
Ja, aber das ist die Qualität, bringst du auf jeden Fall. die Qualität bringst du. Was waren so deine größten Erfolge in deiner Schlagzeugkarriere?
Ja, als Österreicher klar, mit den Wiener Philharmonikern als Solist auf Tour mit Lorin Marcel ist natürlich was Großartiges. Die großen Konzertsäle, sei es jetzt der Musikverein, die Carnegie Hall, die Santori Hall, die Berliner Philharmonie, der Konzertgebäude in Amsterdam, die Philharmonie in Paris, die Albert Hall in London. Das sind natürlich auch Highlights für einen klassischen Musiker. Aber eigentlich bin ich so, dass ich eigentlich, egal wo ich gespielt habe, ob bei mir zu Hause in der Ortschaft, in der Kirche an der Vöckler oder in einem großen Konzertsaal, ob mit Lorin Marcel oder mit meinen Kollegen aus der Blasmusik, ich gebe immer alles. Also jedes Mal, wenn ich auf der Bühne gestanden bin und da Publikum war, dann habe ich mit Haut und Haar gebrannt für die Sache.
Das gefällt mir ja. Ich lese da jetzt aus dem, was du sagst, heraus. Du hast keinen elitären Kulturbegriff oder keinen elitären Musikbegriff. Ja. Musik ist eine ganz große Breite. Ne?
Ja, Musik ist für uns alle da.
Ja.
Und das Allerwichtigste ist, und das ist meines Erachtens einfach ein gesellschaftlicher Anspruch, gerade in der Ausbildung ist ganz wichtig, dass wir besser werden, so wie unsere Kinder Zugang zu Musik haben. Und zwar schon im Kindergarten- und Volksschulalter. Ja. Dass wir als Musiklern sagen, okay, wir sind vielleicht keine Wirtschaftsmacht, dafür sind wir uns klar. Wir sind vielleicht, Gott sei Dank, keine Militärmacht. Ja. Wahrscheinlich sind wir auch keine Sportmacht. Aber wir sind eine Musikmacht.
Außer im Wintersport.
Außer im Wintersport. Aber was wir auf jeden Fall sind, ist eine Musikmacht. Und das müssen wir uns erhalten. Und das beginnt bei den Kindergartenkindern und in der Volksschule, dass die einen tollen Musikunterricht kriegen, dass die leidenschaftlich Musik machen und dass die in ihrem ganzen Leben Musik mit was ganz Wunderbaren assoziieren.
Das ist jetzt fast ein Plädoyer. Wir haben ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem politischen Bereich. Und es ist auch für mich als Kulturpolitiker immer ein großer Ansatz. Wie schaffen wir es, möglichst viele Kinder, möglichst viele Jugendliche? Ich gehe sogar vielleicht manchmal sogar einen Schritt weiter. Ich sage immer, Kultur und Sport sind für mich sozusagen ein großes Bindeglied der Gesellschaft.
Ja, ganz bestimmt.
Ja. Ja.
Der große Vorteil der Musik ist, sie verbindet uns automatisch mit dem, was passiert, ohne dass wir groß Worte wechseln müssen. Ich habe jetzt im Herbst hier in Wien am Otto-Wagner-Areal im Pavillon 20 mit 900 Schülerinnen und Schülern aus ganz Wien Workshops gemacht.
Ja.
Wir haben uns vorbereitet für ein großes Konzert am Rathausplatz mit einer großen Band. Und was mir da aufgefallen ist, die sind zu mir in den Pavillon gekommen, 8 in der Früh, wie es halt so mit Schülern ist. Die schauen dann für einen Moment ein bisschen verschlafen. Und dann habe ich gesagt, willkommen, wir wollen halt mit euch nur Musik machen.
Ja.
Wir machen zuerst Rhythmus, dann probiert sie die E-Gitarre, das Schlagzeug, das Klavier, wir singen gemeinsam. Und in 4 Stunden treffen wir uns dann und machen gemeinsam in einer Band 2-3 Songs. Und egal, ob die aus Rudolf Seim 5 auskommen sind, aus Leasing, aus Benzing, aus Favoriten, aus Kaisermühlen, diese Kids haben gebrannt für das, was wir da gemacht haben und sind nach 4 Stunden rausgegangen und haben gesagt, boah, Musik in einer Band, die Groove spüren, den Rhythmus, die Melodie, das war so fantastisch. Und das kann die Musik, sie kann uns verbinden, sie kann uns zusammenbringen. Fast vielleicht noch eine Spur besser wie im Sport, weil im Sport gibt es natürlich oft mal
natürlich.
Eine Mannschaft gegen die andere.
Ja.
Die Musik hat dieses komplett gesellschaftlich übergreifende Bindeglied zu sagen, wir passieren, ohne uns austauschen zu müssen, verbal auf Basis von Rhythmus und Melodie, und das geht natürlich sofort ins Herz.
Also ich kämpfe zum Beispiel immer stark, dass wir ein noch stärkeres Angebot an Musikschulen haben, wo man die ganz Kleinen sozusagen abholen kann, dass man diese Projekte fördern, wie das in Wien Supera und so weiter ist. Und du hast ja großartig...
Supera ist mega. Bin großer
super,
Fan.
Ja, das ist ganz, ganz toll.
Ja.
Aber auch die arbeiten auch mit der Musikuni zusammen mit der Stadt Wien. Und du hast jetzt Straußjahr 2025, 22. Geburtstag, du hast ja gestartet am 31. Dezember am Rathausplatz, eben mit den vielen jungen Leuten.
Ja,
ne?
Das war fantastisch. Ja. Ich habe das so genossen, weil ich war zuerst an all diesen Schulen. Ja. Also ich bin mittlerweile als Salzburger kein schlechter Experte, was Wiener Schulen betrifft. Ich habe doch einige gesehen. Ja. Und es war toll, weil ich bin da rein und gesagt, hallo, ich bin der Martin und ich möchte mit euch eine Band gründen.
Ja.
Dann haben mich die alle zuerst mal so angeschaut. Und siehe da, 3 Monate später waren wir mit 100 Wienerinnen und Wienern am Rathausplatz und haben 90 Minuten Konzert gespielt vor 30.000 Leuten. Und das ist natürlich so eine Erfahrung, die man ja sonst eigentlich nicht so macht.
Das war der Auftakt des Straußjahres 2025.
So ist es. Ja. So ist es. Hat Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ein bisschen beim Sport. Ich bin ja immer, wie immer gesagt, auch bei verschiedenen Statements und so weiter. Man kann in einer Wagner-Oper sitzen und dann auch im Stadion.
Absolut.
Da haben wir ein bisschen einen Unterschied, weil ich sitze gern da im Westen von Wien im Stadion.
Bist du ein Rapidler?
Ja.
Okay, ich bin ja ein großes Bayern München.
Das habe ich mitgekriegt, ja. Ja.
Ist nicht so dein Ding, oder?
Bayern München schätze ich sehr. Ja. Aber was tust du, wenn Salzburg gegen Bayern München spielt?
Ja, ich bin da ganz ehrlich, mein Herz ist ganz, ganz klar bei Bayern München.
Ja. Aber jetzt gibt es ja schon im Management, glaube ich, Personalunion.
So ist es, so ist es.
Ja. Martin, du hast, wie gesagt, jetzt dieses große, hast du rund um Strauß noch Pläne, Ideen?
Ja, wir starten jetzt ein neues Projekt wieder mit der Stadt. Und zwar wieder laden wir noch mehr Wiener Schülerinnen und Schüler ein. Diesmal sind es 1500, die zu uns aufs Otto-Wagner-Areal in den Pavillon 20 kommen für Workshops.
Ja.
Und wir starten ein neues Konzertprojekt, das uns in die Wiener Stadthalle im Dezember führen wird.
Ja.
Und auf das freue ich mich sehr, weil wir werden einen Weltrekord brechen. Und zwar das größte Bandkonzert der Welt. Und zwar ausschließlich mit Hobbymusikerinnen und Musiker, die jetzt starten aus den verschiedensten Gemeindebezirken.
Ja.
Und das ist natürlich super, weil es ein echter Leuchtturm ist. Ja. So etwas hat die Welt so noch nie gesehen. Und ich glaube, es passt gut zu einer Musikstadt wie Wien.
Der Roland Geier hat sich vorgenommen, mit Grubinger beginnen wir und so enden wir. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, er hat immer noch viel Freude, wenn er mich sieht. Aber ich glaube schon.
Ich glaube schon. Was sind denn so deine nächsten großen Pläne?
Ich habe zurzeit große Freude mit unserem App-Projekt, das ist die MyGroove. Mhm. Die Idee ist, dass einfach jeder und jede, speziell die, die vielleicht keinen Zugang zum guten Musikunterricht haben oder zum Instrumentalunterricht, weil sie entweder keine Musikschulstruktur um sich herum haben oder weil es da vielleicht niemanden gibt, der das ein bisschen fördert, dass wirklich jedes Kind Musik machen kann.
Mhm.
Und zwar nach 3 Parametern. Erstens, unterhaltsam, es muss einfach Spaß machen.
Ja, ja.
Wir alle kennen vermutlich zu viele, die sagen, Blockflötenlerner, das war's nicht so, oder mein Musikunterricht. Und mir ist wichtig, dass die Kids im Alter zwischen 10 und 18 einfach sagen, ich habe wahnsinnig viel Spaß beim Musik machen gehabt. Das heißt, die E-Gitarre zu spielen, Spaß, das Schlagzeug zu singen.
Ja.
Und an dem hänge ich, und die Idee ist, eine erste große musikalische oder digitale Musikschule der Welt zu eröffnen, die wirklich jedem Kind die Möglichkeit gibt, ein Instrument auf höchstem Niveau zu lernen. Und zwar mit der Kraft der positiven Motivation.
Mhm.
Und dieses Projekt verfolge ich sehr hartnäckig.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht ist Wien der Ort, wo das auch zuallererst mal passieren wird.
Das wäre wirklich großartig. Ich weiß natürlich aufgrund meines Jobs oder in der Kulturpolitik, dass gerade aus Asien oft die wirkliche Nachfrage kommt nach solchen Ideen und Projekten. Mhm. Ne?
Absolut, ja. Wir glauben,
und da Wien eine große Rolle spielt. Aber auch Salzburg mit dem Mozarteum.
Ganz bestimmt.
Ja.
Gerade Österreich, da haben wir die Kompetenz, da haben wir das Wissen.
Ja.
Und ich glaube, in Österreich funktioniert das noch sehr gut.
Ja.
Aber es gibt natürlich viele Orte auf der Welt, wo Jugendliche überhaupt keinen Zugang zu Musik haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil der Digitalisierung, dass wir es eigentlich wirklich so machen können, dass das auf höchstem Niveau effizient und total flexibel passieren kann.
Ja.
Wenn ein junger Bursch, der Maxi, sagen wir, in Santiago de Chile heimkommt nach einem langen Schultag, dann einfach sich an sein Schlagzeug sitzt und 10 Minuten genau auf sein Niveau zugeschnitten einfach ein kleines Schlagzeug-Workout machen kann, dann haben wir ihn für die Musik auf immer und ewig gewonnen.
Ja.
Und ich sage immer, je mehr Musik, desto weniger FPÖ. Und das ist natürlich ein großes Ziel, das ich verfolge.
Das verbindet uns. Je besser die Stimmung in der Gesellschaft ist, desto ganz geringer sind die Chancen für Populisten. Das ist ein wunderbarer pädagogischer Grundsatz, nicht? Weil überall dort, wo ich Neugier erzeuge und wo ein Spaß bei der Sache ist, da kommt im nächsten Schritt die Motivation und der Ehrgeiz.
Ja. Und ich merke halt, und das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Studien, Kinder, die Musik machen, sind kreativer,
Ja.
Sind friedfertiger, sind zwischenmenschlich viel ausgeglichener.
Natürlich.
Sind teamfähiger, ja, haben viel mehr sozusagen auch Potenzial, sich auf etwas zu konzentrieren,
ja,
auf jemanden einzugehen, viel feinfühliger.
Ja, ja, ja.
Und das sind alles Dinge, die wir wollen. Ja. Das wollen wir in einer Gesellschaft, die auseinanderdriften, ja fördern.
Ja, ja.
Wir möchten ja, dass unsere Kids nicht sture Egomanen sind, sondern dass sie mitfühlende, humanistisch gebildete Mitmenschen in so einer Gesellschaft sind,
absolut,
wie wir sie wollen. Die Musik kann da einen Beitrag leisten.
Aber ich glaube, dass wir, dass, egal wo wir jetzt tätig sind, ob das jetzt in der Kunst ist oder in der Politik oder wo immer, dass wir gefordert sind, sozusagen jetzt sehr wachsam zu sein. Ich glaube, wir durchleben gerade eine sehr dramatische Zäsur unserer Gesellschaft. Mhm. Ja.
Ganz bestimmt. Ich spüre das auch ein bisschen, wenn ich mit den Studenten spreche bei mir an der Uni. Aber natürlich auch, wir spüren das allesamt, wenn wir bei den Nachbarn hineinhören oder wenn wir die Zeitung aufmachen oder die Nachrichten uns anschauen.
Ja.
Aber was denkst du, wohin wird es uns führen in den nächsten Monaten?
Naja, wir müssen auf jeden Fall uns organisieren und wachsam sein. Ja. Und du hast angesprochen den Humanismus. Also wir müssen ein humanistisches Weltbild vermitteln und wir müssen schauen, dass sozusagen unser Sozialstaat entsprechend auch abgefedert ist. Ja. Weil wenn es Probleme im Sozialstaat gibt, wachsen aus diesen Problemen sozusagen die autoritären Strukturen. Das war in der Geschichte immer so.
Mhm. Mhm. Absolut. Ja, das ist etwas, das versuche ich auch meinem Sohn zu vermitteln. Ja, der ist natürlich, der kommt aus einer Generation, aus einer Zeit, wo alles möglich ist und alles machbar ist.
Ja.
Und ich sage ihm, es sind Dinge, für die wir hart kämpfen müssen, um sie auch schätzen zu können, dass wir diesen sozialen Zusammenhalt die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, ein Studium zu haben, Gesundheitsversorgung, all diese Dinge, die Infrastruktur. Das ist alles, so wie man wie der Engel sagt, not for granted.
Ja, Kultur ist ein ganz exzellentes Bindemittel für eine gute Gesellschaft.
Absolut.
Absolut, ja. Und gehört natürlich auch, ich sage immer Sport auch, ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist ja lustig, zum Beispiel mein Präsident bei Rapid, Alexander Vrabic, ist ja gleichzeitig auch Präsident der Wiener Symphoniker. Und ich sage ihm immer, man muss das irgendwie zusammenbringen.
Ja, unbedingt. Ich habe ihn vor ein paar Monaten getroffen und habe ihm gesagt, ob er nicht mal mit seinen Rapid-Nachwuchsfußballern zu mir in den Workshop kommen möchte.
Ja.
Weil Schlagzeug spielen bedeutet rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein super Training.
Das heißt, du hast ihm ein Angebot gemacht.
Ja. Und er hat dann gesagt, er macht es, aber vielleicht schaut er uns zu und sagt sie, ja, richtig, da haben wir was gehabt.
Ja.
Weil ich sage, jemand, der Schlagzeug spielen kann und die beiden Gehirnhälften sozusagen getrennt voneinander trainieren kann, der ist auch super in der Beidfüßigkeit.
Ja, ja, ja.
Das heißt, dass dann der junge Spieler von Rapid den 40-Meter-Pass nicht nur mit rechts, sondern auch mit links schlagen kann.
Ja, ja,
damit der Haken nicht nur nach links ausgeht, sondern nach rechts und der Verteidiger nicht weiß, geht er rechts oder links an mir vorbei.
Ja.
Ich glaube, dass Musik und Fußball so zusammenkehren.
Ja.
Und ich glaube, dass da nur Potenzial drin ist. Weil jetzt haben wir es heute schon im Podcast verraten.
Ja.
Aber vielleicht sind die Rapidler die Ersten, die da mal das
ausprobieren. Ich werde mich erinnern, ich sitze dort im Beirat.
Ja. Ah, hervorragend.
Ich werde sagen, aber wir müssen uns noch immer an die Bayern ein Beispiel nehmen.
Ich wollte gerade sagen, wenn diese Spieler dann gegen Bayern zum Einsatz kommen, dann habe ich ein Problem.
Das ist ein Problem, Sagen wir, im Öferschießen sozusagen. dürfen sie ein Tor mehr haben. Nein, aber es ist wirklich sozusagen, Künstler sind ja auch Personen des öffentlichen Lebens, wie es so schön heißt. Und ihr seid natürlich für hunderte, tausende Menschen sozusagen auch Vorbilder. Und du hast jetzt schon deinen Lebensentwurf ein bisschen skizziert. Aber ich glaube, die Verantwortung für Künstler wird auch stärker in den nächsten Jahren.
Absolut. Wir müssen uns artikulieren, wir müssen für etwas stehen.
Ja.
Kunst ist niemals unpolitisch. Ja.
Ja.
Wenn ich einen Schostakowitsch, einen Strawinski, einen Xenakis, einen Friedrich Zerhaspü, dann steht es für etwas. Dann hat es eine Aussage, die weit über Noten auf einer Bühne zu spielen hinausgehen. Ja. Ein Friedrich Zerhaer war im Widerstand gegen die Nazis.
Ja,
das ist ein ganz wichtiger Punkt,
der sich
durch sein ganzes musikalisches Werk zieht. Ein Xenakis musste vor dem griechischen Regime nach Paris flüchten. Viele andere haben Schostakowitsch, Strawinski, das ist alles bekannt. Und deswegen sage ich, wir müssen aufstehen, wir Künstler, und müssen uns ganz klar pro-europäisch, pro-humanistisch artikulieren und da einfach wirklich auch Grenzen aufzeigen und sagen, das ist, wofür wir eintreten. Das ist, wofür wir stehen. Das ist, was wir wollen. Und nicht einfach sagen, ich gehe auf die Bühne, ich spiele Konzert Ja. Dann schließe ich hinter mir die Hoteltür und das war's.
Und schau, dass die Verträge passen und genau, so weiter. Ne?
Wir müssen uns alle
einigen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Tendenzen werden immer autoritärer. Man sieht das jetzt in Europa, in vielen Ländern. Wir sehen das in Amerika. Das wird uns sogar sozusagen jetzt schon via Nachrichtensendungen werden uns die Szenen in die Wohnzimmer geliefert. Ja.
So ist das.
Und das ist schon beängstigend.
Denkst du, weil heute ist es, hat es mich schon bei der Herfahrt zu dem Podcast ja beschäftigt, die Neutralität.
Ja.
Ich bin Sozialdemokrat und ich weiß, wie unsere Partei dazu steht, aber ich glaube trotzdem, dass wir in wahrscheinlich nur Wochen und Monaten von jetzt an vor einer wichtigen Frage stehen, nämlich wollen wir einer europäischen Initiative beistehen und mitmachen oder nicht. Gerade im Hinblick darauf, dass sich der Trump quasi von jeglicher Westbindung verabschiedet.
Mhm.
Was denkst du, wird dann notwendig sein?
Also ich bin ein großer Anhänger der Neutralität, ja, die aber keine Solidarität sozusagen mit Europa ausschließt, ja, weil die Neutralität ist ja dann, wenn übergeordnete völkerrechtsbestimmende Einrichtungen sozusagen einen Weg vorgeben, kann man da schon auch mittun, ja. Ein neutrales Land kann im humanitären Bereich viel tun, kann im medizinischen Bereich sehr viel tun, ja, kann in der Grundversorgung sehr viel tun. Ich glaube nur, dass Neutralität nur dann einen Sinn hat, wenn sie auch außenpolitisch gelebt wird. Also wenn man sagt, wir sind zum Beispiel Wien, ist der Ort, wo Dialog stattfinden kann, wo Konferenzen stattfinden kann, wo Gespräche stattfinden können, wo man Leute, die auch in schwierigen Situationen sind, zusammenbringt. Wenn das gelingt, dann haben wir diese positive Neutralitätspolitik.
Aber denkst du, es trifft sich noch mit dem Wort solidarisch, zu sagen, wir sind in einem europäischen Verbund, ja, wir schließen uns zusammen als Europäer, und gleichzeitig werden wir uns aber nicht engagieren, weil wir sind neutral, aber wir erwarten uns dann schon, dass ihr euch in unserem Falle dann engagiert. Also ich frage mich dann alle, ob in einer veränderten Sicherheitssituation, wo sie also die Amerikaner, sagen wir es mal, umgangssprachlich aus dem Staub machen und wir uns selbst organisieren müssen, ob wir dann aus einem solidarischen Gedanken jetzt sagen müssten, wir stehen euch bei, so wie ihr uns beisteht.
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht primär Widerspruch. Es kann sich natürlich etwas dramatisch ändern in Europa, dass man Situationen neu bewerten und vielleicht sogar sehr geschwind neu bewerten muss. Nein, das kann sich schon ergeben. Aber ich glaube, dass wir mit der Neutralität, wir sehen sie auch bei der Schweiz ganz gut, was aber nicht ausschließt, dass man nicht an einer gemeinsamen Verteidigung sozusagen mitarbeitet. Mhm. Ja? Mhm. Also mit dem Sky-Shield-Programm hätte ich zum Beispiel keine Probleme. Mhm. Ja?
Ja, interessant. Ja. Mich beschäftigt es sehr und es ist schon unglaublich, wie schnell die Dinge sich jetzt innerhalb von Tagen umwälzen.
Das ist
tatsächlich eine extrem dynamische Situation.
Wir sind ja noch immer ein bisschen in dem Denken auch der Vereinten Nationen verhaftet. Wir sind ja das einzige Land innerhalb der EU, das Sitzstaat der Vereinten Nationen ist, neben Genf und New York. Und diese Rolle müssen wir spielen und ich hoffe, dass die neue Außenministerin da auf diesem Klavier sozusagen sehr intensiv unterwegs ist.
Absolut.
Ja.
Na, meine Solidarität gilt halt ganz klar auch dem Zelensky. Ja. Ich habe wirklich mitgefühlt.
Ja.
Und ich wünsche mir sehr, dass, wenn er das nächste Mal im österreichischen Parlament spricht, dass die Sozialdemokratie dann vollzählig ihm lauscht.
Ja, das ist, da habe ich verschiedene Sachen gehört, wo der Bannen hin oder her, es wäre notwendig.
Das haben wir da, oder?
Absolut. Aber du musst ein bisschen auch in die Gesellschaften reingehen, wenn du da einige Länder anschaust, wo zum Beispiel sehr rechtsgerichtete Parteien im Moment großen Zustrom haben, wo aber Leute, man darf die Wähler wahrscheinlich nicht verurteilen, sondern man muss die Wähler irgendwie versuchen abzuholen.
Ganz, ganz klar. Und ich glaube, das ist total aus einer sozialdemokratischen Überzeugung heraus. Es wird niemals gehen zu sagen, aber ihr doch, sondern es wird immer die Überzeugung sein müssen, die Begeisterung, die Leidenschaft, der Kampfgeist, zu sagen, wir hören euch zu, nehmen wir das ernst, wir kommen mit euch ins Gespräch und wir sind auch da, wenn es notwendig ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was die SPÖ dringend lernen muss, zu sagen, gerade am Land, dort wo ich daheim bin, in der Fläche,
absolut,
zu sagen,
absolut,
wir sind da,
absolut,
wir sind wieder da.
Absolut, weil, schau, wenn man sich das letzte Wahlergebnis anschaut, du hast gerade in den Bereichen, wo es de facto kein Migrationsthema gibt, hast du die stärksten Ergebnisse derer, die Migration bekämpfen. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel, du hast vorhin angesprochen, den Bezirk Rudolfsheim 5 aus, der 15. Wiener Gemeindebezirk, der hat den mit Abstand höchsten Anteil in der Bezirksbevölkerung an Menschen mit Migrationshintergrund. Dort hat zum Beispiel die SPÖ eines ihrer besten Ergebnisse eingefahren. Mhm. Ja, da hat das, und die FPÖ eines der schlechtesten. Ne?
Ich glaube auch, dass wir im Land andere Themen haben. Ich glaube, es ist eine Frage der Infrastruktur. Fährt der Bus? Kommt der Zug? Haben wir noch einen Arzt? Haben wir eine Polizei?
Genau.
Kriegen wir ein schnelles Internet?
Ja. Ja.
Haben wir eine Grundversorgung? Ist der Bäcker noch da? Haben wir noch einen Supermarkt? Können wir einen Facharzt finden? Ja. Ist das Wirtshaus da? Hat die Blasmusik Möglichkeit, sich zu entfalten?
Absolut,
und so? All diese Dinge. Und das sind zutiefst sozialdemokratische Themen, dass wir sagen, das ist eine andere Antwort, die wir geben. Deswegen glaube ich auch, die Antwort ist nicht urban oder rural, sondern die Antwort muss für beides da sein.
Für beides.
Denn der Lebensentwurf ist ganz unterschiedlich.
Du hast auch im städtischen Bereich in großen Zonen das Problem, dass du zu wenig Ärzte mit Kassenvertrag hast. Mhm. Du hast man könnte jetzt Beispiele nennen, am Land zum Beispiel, wo riesige Gebiete sozusagen, wo es an Gynäkologen mit einem Kassenvertrag gibt und die Leute schauen, dass sie ins nächste Spital kommen und das wieder überlasten, weil der praktizierende Arzt nicht da ist, den man sich leisten kann. Ne?
Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir auf die verschiedensten Lebensentwürfe Antworten geben. Und ich sage es offen, ich glaube, dass wir auch wieder lernen müssen, dass ein Lebensentwurf, wo jemand sagt, ich möchte daheim bleiben und möchte sozusagen bei meinen Kindern bleiben, was auch immer, dass das auch total akzeptabel ist.
Dass das akzeptabel ist.
Wir sagen, auch das unterstützen wir und auch das akzeptieren wir.
Aber auch die spätere Möglichkeit, dann wieder ins Berufsleben einzusteigen.
Absolut.
Und dass das auch gewürdigt und anerkannt wird.
So ist es.
Ja. Bildungsbarrieren abbauen. Ja, wenn einer eine Lehre hat, war das über Jahrzehnte so, dann hat er eine Lehre gehabt, da hat er noch Meisterprüfung machen können, aber dann ist er bildungsmäßig sozusagen angestanden. Mhm. Jetzt brechen wir das auf mit der Berufsreifeprüfung. Wer will, wer das Interesse hat, kann mit einem Lehrabschluss eine Matura machen, die genauso viel zählt wie jede andere.
Absolut. Ne? Das ist so wichtig, die Durchlässigkeit.
Ja.
Ja. Ah, das hängt mir am Mozarteum.
Ja.
Und weißt du, was ist ganz interessant, weil wir darüber reden. Was ich schon merke, ist, ich habe doch relativ viele ausländische Studentinnen und Studenten auch. Da ist sehr viel Begeisterung und Leidenschaft und Kampfgeist da, weil die sagen, ich möchte mir ein Leben als Künstler ermöglichen, das vielleicht etwas weiter sich schon entwickelt als das meiner Eltern. Also der klassische Aufstiegsgedanke.
Die Aufstiegserzählung, ja.
Und die fällt vielen jungen Studierenden aus den westlichen europäischen Ländern, Deutschland, Österreich etc., bei mir etwas. Ja, ich merke einen Unterschied zwischen meinen osteuropäischen Studierenden oder auch den asiatischen und den Westeuropäern. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch überschreiten müssen, dass wir sagen, wir brauchen schon wieder etwas so wie einen, nennen wir es einen Leistungsgedanken.
Ja. Ja.
Dass das System, auf das wir aufbauen, ein freiheitliches System, ein freiheitlich-demokratisches System, dass das sozusagen auch erarbeitet werden muss.
Also Sozialdemokratie darf nicht feindlich gegenüber Leistungsgedanken
so
stehen.
Ist es.
Wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Leute möglichst gut hier betreuen, dass sie sozusagen in diese Zonen kommen und dass sie auch die Möglichkeit haben, Leistung zu bringen und auch die Motivation.
Ja. Der Kennedy-Gedanke zählt, oder? Gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und ich glaube, das könnte man wieder ein bisschen mehr implementieren.
Das ist immer gescheit. Schau, in meinem Umfeld, wenn du vor 10 Jahren bei Reden oder irgendwo hast, wo referiert hast und du hast gesagt, wir müssen die Demokratie verteidigen, dann hast du das aus der Theorie natürlich gewusst, weil man gelesen hat, den Kreisky und so weiter, der das immer wieder gesagt hat. Aber das Publikum hat es irgendwie zur Kenntnis genommen, freundlich genickt und so weiter. Aber du hast nicht gemerkt, da kommt jetzt der Funke, der überspringt, oder die Flamme, die zum Entfachen kommt, Heute ist das ganz anders. Heute musst du wirklich sagen, heute, wir kämpfen um Demokratie, wir kämpfen um Rechtsstaatlichkeit, wir kämpfen darum, dass die Freiheit der Medien nicht eingeschränkt wird, dass die Rechtsprechung nicht eingeschränkt wird, dass die Gerichte frei arbeiten können, weil wir sehen so viele Beispiele in der Welt, wo das gestört wird, ne?
Ja, du hast völlig recht. Es geht um alles. Ja. Es geht um alles.
Lieber Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Danke.
Ich habe nur eine große Bitte. Du musst weiterhin erstens einmal politisch aktiv bleiben und zweitens dein großartiges Wissen und Können weitergeben. Und
das werde ich machen.
Ich hoffe, du hast spannende Projekte in Zukunft und da wünsche ich dir alles, alles, alles Gute dafür.
Ihr werdet mich oft in Wien sehen. Danke dir.
Das sehen wir wahnsinnig gern. Ja. Und in München.
Danke dir. Ja, genau. Danke.
Danke.